SR Info. Bilanz am Mittag.
Nach dem Anschlag in Magdeburg, was ist der aktuelle Stand? Das fragen wir gleich vor Ort nach. Der Deal bei VW, keine Werksschließungen, trotzdem ein milliardenschweres Sparpaket. Und Knarz in der SPD, Anke Rehlinger, will Olaf Scholz kalte Schulter für Parteichefin Saskia Esken ein bisschen entschärfen. Darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Herzlich willkommen.
SR Info.
Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Zahl der Todesopfer auf 5 gestiegen. Das hat der brandenburgische Ministerpräsident Haseloff soeben gesagt. Über den Festgenommenen, mutmaßlich ein 50-Jähriger, der 2006 aus Saudi-Arabien nach Deutschland kam, wurden seit gestern auch ein paar neue Details bekannt. Es soll sich um einen ausgewiesenen Islamkritiker und Anhänger der AfD handeln. Bundeskanzler Scholz ist nach Magdeburg gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen, ebenso Bundesinnenministerin Faeser. Und wir sprechen darüber mit Vera Wolfskämpf in Magdeburg. Vera, Bundeskanzler Scholz ist gerade eben vor ein paar Minuten vor die Kameras getreten. Was hat er denn gesagt?
Ja, Scholz hatte sich ja gleich gestern angekündigt nach dem Anschlag und heute hat er eben nach dem Rundgang über den nun natürlich geschlossenen Weihnachtsmarkt gesagt, eigentlich ist das ja so ein friedlicher und fröhlicher Ort, an dem die Menschen ihre Vorfreude feiern und zusammenkommen. Und da sei es kaum vorstellbar, mit welcher Brutalität durch dieses furchtbare, tragische Ereignis sich zugetragen hat. Bundeskanzler Scholz versicherte der Stadt, den Menschen sein persönliches Mitgefühl und sprach aber auch von der Solidarität von ganz Deutschland und der ganzen Welt. Er dankte den helfenden Händen, nachdem er und die Bundesregierung und der Ministerpräsident auch mit Helferinnen und Helfern des gestrigen Abends gesprochen haben und versprach, dass es für sie alle Unterstützung geben soll, aber auch für die anderen Betroffenen dieses Anschlags und dass die Tat unbedingt aufgeklärt werden muss.
Ich habe es eben schon kurz erwähnt, Ministerpräsident Haseloff hat gesagt, die Zahl der Toten hat sich auf 5 erhöht. Was gibt es denn in Sachen Stand der Ermittlungen noch Neues seit gestern? Haben die beiden da schon auch etwas mitgeteilt?
Zu den Ermittlungen sind sie nicht in die Details gegangen. Da hat die Polizei für heute Nachmittag angekündigt, gegen 16 Uhr da mehr Informationen zu geben. Es hat ja weitere Ermittlungen gegeben. Es wurden Wohnungen durchsucht, unter anderem auch die des mutmaßlichen Täters. Bisher ist bekannt, dass es ein 50 Jahre alter Mann ist, der aus Saudi-Arabien stammt, aber schon sehr lange in Deutschland lebt, nämlich seit 2006. Nicht weit von Magdeburg entfernt, etwa 50 Kilometer südlich. Dort hat er lange als Arzt gearbeitet, auch als Psychiater. Nun hat das Krankenhaus aber mitgeteilt, dass er zuletzt arbeitsunfähig gewesen sei. Über die Hintergründe und das Motiv für den Anschlag ist bisher nichts Genaues bekannt. Der Mann soll sich wohl als Islamkritiker öffentlich geäußert haben, aber es ist eben noch vieles unklar. Die Ermittler gehen weiter von einem Einzeltäter aus und weitere Informationen erwarten wir im Laufe des Tages.
Den Hintergrund dieses mutmaßlichen Täters haben Sie ja gerade geschildert. Jetzt frage ich Sie auch mit Ihrer Erfahrung als Hauptstadtreporterin. Die Tat ähnelt ja extrem dem islamistischen Anschlag am Berliner Breitscheidplatz vor fast genau 8 Jahren. Gibt es da schon irgendwelche Einschätzungen, was der mutmaßliche Täter eigentlich gestern überhaupt erreichen wollte?
Das ist noch völlig unklar. Es ist eben so, dass man bisher eher nicht von einem islamistischen Motiv ausgeht. Das jedenfalls sagen auch Sicherheitsexperten, eben weil der Mann sich so ganz anders geäußert hat. Es scheint aber auch einiges nicht etwas rätselhaft zu sein. Also zum Beispiel hat er sich auch in den digitalen Netzwerken sehr pro AfD geäußert. Nur die AfD könne Deutschland retten. Und er war islamkritisch in einem sehr hohen Ausmaß. Also insofern sind die Parallelen sicherlich nicht so einfach zu ziehen. Und da muss man auch erst einmal abwarten, was genau über die Tat dann bekannt wird.
Gibt es irgendwelche Informationen darüber, wie es den Verletzten geht, die noch in den Krankenhäusern liegen?
Also es sind tatsächlich mehr als 200 Verletzte. Auch die Zahl wurde noch einmal deutlich nach oben korrigiert. 41 von ihnen schwer. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, hat seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass es da nicht noch weitere Todesopfer zu beklagen gibt. Also natürlich, wenn ein Auto über mehrere hundert Meter über einen Weihnachtsmarkt, der sehr belebt ist zu diesem Zeitpunkt, abends 19 Uhr fährt und dabei Menschen überfährt, dann sind es auch sehr schwere Verletzungen. Und auch, weil sie eben sehr schnell dann versorgt werden mussten und sobald es ging, auch abtransportiert in Krankenhäuser und die Rettungswagen da auch direkt Kontakt aufgenommen haben zu den Kliniken und nicht nur über Leitstellen, ist das Bild da noch nicht ganz eindeutig.
Vera Wolfskämpf in Magdeburg, vielen Dank für diese Einschätzung für den Moment. Der saarländische Innenminister Joost von der SPD hat sich auch schon zum Thema geäußert. Er sagte im SR-Interview, es habe schon Anpassungen in puncto Sicherheit der Weihnachtsmärkte gegeben. Genauer gesagt, die gäbe es andauernd, unabhängig von dem, was gestern in Magdeburg passiert ist.
Wir haben gestern Abend noch mit Blick auch auf andere entsprechende Erfahrungen rund um den Saarbrücker Weihnachtsmarkt die Polizeipräsenz erhöht. Wir haben heute Morgen noch einmal entsprechende gemeinsame Termine und Begehungen gehabt, schlafen nach, auch in anderen größeren Städten, aber auch kleineren Märkten, um die Sicherheitskonzepte deutlich noch einmal zu überprüfen. Eine 100%ige Sicherheit gibt es nirgendwo. Aber wir versuchen, die Sicherheit so hoch wie möglich auch zum Ausdruck zu bringen. Das beginnt mit Blick auf die entsprechenden baulichen Maßnahmen, die Zuwegungen, genauso wie die Präsenz der Polizei vor Ort mit den kommunalen Ordnungsdiensten. Das ist, wie ich finde, in den letzten Jahren sehr ordentlich gemacht worden und wir haben jetzt nochmal nachgeschärft.
Der saarländische Innenminister Reinhold Joost im Gespräch mit dem SR. Wir schauen auf ein anderes Thema und auf ein sehr ambitioniertes Ziel. Noch vor Weihnachten wollten die IG Metall und VW sich im Tarifstreit einigen. Und dieser Vorsatz ist gestern tatsächlich geglückt. Ergebnis: keine betriebsbedingten Kündigungen, keine Werksschließungen. Genau das wollte die Gewerkschaft erreichen. Aber es wird ein milliardenschweres Sparpaket geben mit Stellenabbau im fünfstelligen Bereich. Matthias Zimmermann mit Reaktionen.
Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen sagte, jeder Arbeitsplatz, der nicht erhalten werden könne, sei ein Verlust. Es müsse jetzt darum gehen, die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie zu erneuern und der Elektromobilität neuen Schwung zu geben. Alle VW-Werke sollen vorerst erhalten bleiben. Allerdings will der Konzern in den nächsten 6 Jahren mehr als 35.000 Stellen in Deutschland abbauen. Das soll sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Bundeskanzler Scholz, SPD, hatte die Tarifeinigung bei Volkswagen am Abend als eine gute sozialverträgliche Lösung begrüßt. Der Kompromiss stelle bei allen Härten sicher, dass der Konzern und seine Beschäftigten in eine sichere Zukunft gingen, so der Kanzler. Frank Schwope, Automobilexperte von der Fachhochschule des Mittelstandes in Hannover, sagte, dazu gehöre es auch, dass VW jetzt deutlich mehr Elektromodelle anbieten müsse. Stefan Bratzel, Leiter des Autoinstituts der Fachhochschule Bergisch Gladbach, nannte die erzielte Einigung einen ersten wichtigen Schritt. Ob nun genug Geld bei VW für Zukunftsinvestitionen in die E-Mobilität, Software und autonom fahrende Autos zur Verfügung steht, werde sich aber erst herausstellen.
Matthias Zimmermann mit Reaktionen auf die Tarifeinigung bei Volkswagen. In Deutschland haben wir innerhalb der Bundesregierung schon so manchen Haushaltsstreit erlebt, auch schon mal mit harten Konsequenzen, wenn wir mal genau ein Jahr zurückdenken. In den USA hat das Ganze aber schnell mal eine deutlich spektakulärere Note. Das haben die USA so an sich. Wenn es da im Haushaltsstreit keine Lösung gibt, dann stehen schnell mal alle Regierungsgeschäfte still und die gesamte öffentliche Verwaltung wird in den Zwangsurlaub geschickt. Shutdown nennt man das. Und den hätte es an diesem Wochenende um ein Haar wieder gegeben. Doch jetzt gab es einen Kompromiss in letzter Sekunde nach einigem Hickhack und der Intervention eines Präsidenten, der eigentlich noch gar nicht im Amt ist. Der aktuelle Stand aus Washington, jetzt von Ralf Borchert.
Der Shutdown ist abgewendet. Die US-Regierungsbehörden können ungehindert weiterarbeiten. Bis Mitte März ist ein Übergangshaushalt gesichert. Wenige Stunden vor Ablauf der Frist hat das Repräsentantenhaus einem neuen parteiübergreifenden Kompromiss zugestimmt. Damit war der Weg frei für die ebenfalls notwendige Zustimmung des Senats und die Unterschrift von Präsident Joe Biden. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, zeigte sich erleichtert.
We're grateful that everyone stood together to do the right thing.
Wir sind dankbar, dass alle zusammengestanden sind, um das Richtige zu tun, so Johnson. Er habe die ganze Zeit über Kontakt zum künftigen Präsidenten Donald Trump gehalten. Das Ergebnis sei gut für das Land und er sei sicher, Trump sei damit ebenfalls zufrieden.
I was in constant contact with President Trump throughout this process. He knew exactly what we were doing and why, and this is a good outcome for the country. I think he certainly is happy about this outcome as well.
Tatsächlich ist der am Ende gefundene Kompromiss für Trump nur ein Teilerfolg. Zwar wurden einige Punkte, die er kritisiert hatte, gestrichen, doch sein Ziel, die Schuldenobergrenze noch vor seinem Amtsantritt auszusetzen, hat Trump nicht erreicht. Hier haben sich auch Abgeordnete seiner eigenen Partei widersetzt. Das Hin und Her der vergangenen Tage zeigt, Trump hat seine Partei großenteils im Griff, aber eben nicht ganz. Die Mehrheiten im Kongress sind knapp. Einige Republikaner bleiben entschlossen, ihre Eigenständigkeit zu wahren. auch gegenüber Trumps einflussreichen Berater, Milliardär Elon Musk. Der Chef der Unternehmen SpaceX und Tesla hatte auf seiner Plattform X heftig gegen den ursprünglich ausgehandelten Haushaltskompromiss polemisiert. Der Republikaner Thomas Massey, Abgeordneter aus Kentucky, sagte dem Fernsehsender CNN, der neue Kompromiss sei auch ein gewisser Erfolg für das Repräsentantenhaus als Institution. Er unterstütze die Agenda von Präsident Trump, aber es brauche ein Parlament, das unabhängig handeln könne.
I think it's an institutional victory to some degree. I support President Trump's agenda, but I think it's you still have to have a legislative body that's independent.
Der neu gewählte Kongress tritt am 3. Januar zusammen. Am 20. Januar folgt der Amtsantritt von Donald Trump.
Ralf Borchert hat aus Washington berichtet. Wie heile oder eben nicht heile ist die Welt in der SPD? Das erzählt uns gleich die saarländische Ministerpräsidentin. Zuerst weitere Themen im schnellen Überblick mit Tanja Philipp-Mura.
Das Land hat sich mit Ford über den Kauf des Werksgeländes in Saarlouis geeinigt. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden entsprechende Verträge zwischen dem Automobilhersteller und der landeseigenen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung gestern unterzeichnet. Die Kosten in Höhe von rund 95 Millionen Euro würden aus dem sogenannten Transformationsfonds für den Strukturwandel im Saarland finanziert. Damit sei der Weg frei für den Pharmadienstleister Vetter, der auf dem Gelände eine neue Produktionsstätte aufbauen will. Aktuell beschäftigt Vetter weltweit über 6.600 Mitarbeiter. Die Landesregierung und die Stadt Saarbrücken haben die Ausschreibung für den umstrittenen Abriss des ehemaligen Finanzamtes und einen Neubau gestartet. Das hat das Finanzministerium mitgeteilt. Auf der Fläche soll ein Büro- und Dienstleistungsgebäude mit mindestens 250 Arbeitsplätzen entstehen. Die Umsetzung findet im Rahmen einer Konzeptvergabe statt. Pläne für das neue Gebäude können bis Ende März eingereicht werden. Die saarländische CDU hat den stellvertretenden Landesvorsitzenden Roland Theiß zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt. Er kam bei einer Landesvertreterversammlung in Saarbrücken auf 97,6% der Delegiertenstimmen. Theiß forderte in seiner Bewerbungsrede eine, Zitat, fundamentale Veränderung der Politik. Die wirtschaftliche Entwicklung gehe bergab. Neben der Wirtschaft will er im Wahlkampf vor allem auf die innere und äußere Sicherheit setzen. Auf Listenplatz 2 wurde mit 89% der Stimmen der saarländische CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Uhl gewählt. Die ehemalige Grünen-Politikerin Yvonne Brück wurde mit 51% auf Listenplatz 3 gewählt.
SR Info. Das Interview der Woche.
Schafft die SPD es nochmal, das Ruder rumzureißen und es der Union bei der Bundestagswahl so richtig zu zeigen? Ja, diese Wunschvorstellung schwirrt gerade innerhalb der Partei bestimmt durch so manchen Kopf. Und wir erinnern uns, 2005, als Gerhard Schröder nochmal wiedergewählt werden wollte, da hat die SPD einen Rückstand von 23 Prozentpunkten auf die Union im Wahlkampf auf einen Punkt Rückstand zusammengeschrumpft. Okay, das kann man natürlich nicht eins zu eins auf heute übersetzen, aber gesunder Optimismus ist ja nie eine schlechte Idee und auch ein frisch abgewatschter Bundeskanzler hat ein gutes Recht darauf. Aber wie geeint ist die SPD denn überhaupt gerade? Konnte man da in der Bundestagssitzung zur Vertrauensfrage etwa Knatsch zwischen Scholz und Parteichefin Esken erspähen? Wackelt ihr Stuhl etwa? Fragen, die mein Kollege Uli Haug der saarländischen Ministerpräsidentin Rehlinger gestellt hat. Und ein wichtiger Hinweis vorab, das Interview mit Anke Rehlinger wurde aufgezeichnet vor den Ereignissen in Magdeburg gestern Abend.
Frau Rehlinger, im politischen Berlin hat es diese Woche Gerüchte und auch Berichte gegeben. Sie werden als Nachfolgerin von Saskia Esken gehandelt. Wollen Sie selbst SPD-Vorsitzende werden?
Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit der Position, die ich habe. Und jetzt geht es vor allem darum, Wahlkampf zu machen, dafür zu sorgen, dass die SPD die nächste Bundesregierung anführt. Und ich bin mir sehr sicher, wenn uns das gelingt, wird anschließend auch niemand mehr eine Debatte über Parteivorsitzenden oder sonst was auch führen.
Es hat in dieser historischen Bundestagssitzung zur Vertrauensfrage zwei Situationen gegeben, bei denen der Kanzler Olaf Scholz zweimal Saskia Esken ignoriert hat. Einmal kommt Frau Esken auf ihn zu und Olaf Scholz dreht ihr den Rücken zu und geht. Und auf der anderen Seite gab es eine Gesprächsrunde von vier wichtigen SPD-Männern. Da war Lars Klingbeil, der Parteichef, dabei und auch Rolf Mützenich. Und der Kanzler hat dann diesen Kreis geschlossen und Frau Esken außen vor gehalten. Ist das der Respekt, den Olaf Scholz gerne in seinen Reden immer wieder betont, auch Frauen gegenüber?
Olaf Scholz steht für eine respektvolle Politik im Ganzen, aber auch im Umgang. Ich habe die Videos auch gesehen, sie wirken in der Tat nicht sonderlich glücklich, aber ich glaube, man muss auch wirklich an diesem Punkt festhalten, das war für Olaf Scholz eine sicherlich sehr emotionale Sitzung und da war alles andere als der Wille, irgendjemandem den Rücken zuzudrehen, sondern er war irgendwie nach meinem Gefühl ein bisschen im Tunnel wirklich und das hat die Situation dann so unglücklich aussehen lassen. Die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, das muss man ja sagen. Und wie insgesamt die SPD-Spitze jetzt über sehr, sehr langen Zeitraum hin sehr geschlossen aufgetreten ist und das für die Zukunft auch so beibehalten wird, denn das ist eine wichtige Grundlage, um erfolgreich Wahlkampf zu machen.
Also Olaf Scholz respektiert Saskia Esken.
Absolut.
Lassen Sie uns mal zum Inhalt Ihrer Rede von Anfang der Woche kommen. Sie fordern die Union auf, noch vor der Wahl bei der Altschuldenregelung für überschuldete Kommunen mitzumachen. Diese Kommunen gibt es im Saarland, die gibt es in Rheinland-Pfalz und vor allem auch in Nordrhein-Westfalen. Und das Thema gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Und die SPD hat immer mitregiert und das hat aber trotzdem im Bund nie diese Regelung gegeben. Warum?
Nun, man muss einen kurzen Blick zurückwerfen. Olaf Scholz hatte in seiner Zeit als Finanzminister einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, wie man das hinbekommen kann, zu einer Zeit, als wir sehr niedrige Zinsen hatten, wo es darum ging, dass der Bund die Altschulden der Kommunen übernehmen kann. Hätte auch im Grunde genommen für den Bund kaum ein Problem bedeutet. Damals in der Großen Koalition hat die CDU diesen Vorschlag abgelehnt und es gab daraufhin keine Möglichkeit und keine Mehrheit. Eine weitere Vorbedingung war auch, dass Länder, in denen den Kommunen auf diesem Weg geholfen werden soll, eine gewisse Vorbedingung erfüllen, nämlich dass auch sie ihren Beitrag dazu leisten. Das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen haben das sehr zeitig auch getan. Wir haben im Saarland die Hälfte der Altschulden den Kommunen schon abgenommen und jetzt würde es quasi um die zweite Hälfte gehen. Nordrhein-Westfalen war das bislang schuldig geblieben, hat aber auch jetzt kürzlich einen Vorschlag dazu unterbreitet, sodass auch diese Vorbedingung erfüllt ist. Und jetzt, wenn es denn alle wollten, so wie es bekundet wird, wäre die Möglichkeit da. Vor allem, weil insbesondere auch immer von der CDU gesagt worden ist, dass dazu eine verfassungsändernde Mehrheit notwendig ist. Ich würde das gerne dann tun, wenn wir ganz sicher und klar haben, dass es eben eine verfassungsändernde Mehrheit von in den Kommunen verankerten demokratischen Parteien ist, ohne dass wir jemand anderen dazu bräuchten. Diese Chance, meine ich, hätten wir nicht verspielen sollen.
Und das wird vor der Wahl logischerweise nicht mehr passieren. Ein weiteres Beispiel, wo aus meiner Sicht jahrzehntelang nichts passiert ist, Thema Infrastruktur. An der Mosel hat ein Schiff eine Schleuse beschädigt. Das hat für die Industrie im Saarland, in Rheinland-Pfalz, finanzielle Folgen, weil eben die Binnenschiffe nicht mehr über die Mosel fahren können. Und das für Monate. Seit 2003, ich habe nachgeschaut, steht der Bau einer zweiten Schleusenkammer bei jeder Moselschleuse quasi im Bundesverkehrswegeplan. Sie waren Verkehrsministerin im Saarland, Sie waren Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Jetzt hat man den Schlamassel. Warum ist über 20 Jahre nichts passiert?
Das ist wirklich ein riesiges Ärgernis. In der Historie, muss man sagen, gab es jeweils mehrere Mängel. Zum einen, am Anfang war es so, dass nicht genug Geld zur Verfügung gestellt worden ist. Dann war das Geld da, dann fehlten die Stellen im Stellenplan und anschließend fehlte das Personal für diese Stellen, weil eben auch Fachkräftemängel in diesem Bereich bestehen. Und letztendlich gab es relativ komplizierte Planungsverfahren, die jetzt zum Schluss auch nochmal deutlich beschleunigt worden sind. Aber am Ende des Tages gab es nie den hinreichenden Willen, das Ganze so zu beschleunigen, wie man es gebraucht hätte. Wir als Saarland hatten sogar dem Bund zwischenzeitlich angeboten, quasi als Haushaltsnotlage, Notlageland, dem Bund Stellen zu finanzieren, nur damit es schneller geht, weil wir immer erkannt haben, dass das ein Nadelöhr ist. Aktuell ist dieses Nadelöhr verstopft und wir sehen, was das für ein Schaden für die saarländischen Unternehmen, ich glaube aber insgesamt auch nochmal für den Wirtschaftsstandort Deutschland mit sich bringt, weil eine intakte Infrastruktur ist ein Aushängeschild. Damit haben wir eigentlich in der Vergangenheit immer geworben. Wir haben zu lange, zu sehr auf Kosten der Substanz gelebt und bekommen eben bei solchen Gelegenheiten dann auch immer mal wieder die Quittung dafür präsentiert. Ein weiteres Warnzeichen dafür, es muss mehr in die Infrastruktur investiert werden, mit aller Ernsthaftigkeit, aller Konsequenz, den notwendigen Geldern, aber auch dem zeitlichen Druck.
Im ARD-Interview der Woche die saarländische Ministerpräsidentin und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger. Das Saarland ist industriell geprägt und deshalb lassen sich aus meiner Sicht dort die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise ja wie unter einem Brennglas beobachten. Frau Rehlinger, wenn wir das mal zusammenfassen, Sie setzen auch im Saarland auf Milliardensubventionen. Zum einen für den klimafreundlichen Umbau der Stahlindustrie. Sie wollten, ähnlich wie in Magdeburg bei Intel, eine Chipfabrik im Saarland mit Fördergeld ansiedeln, ohne Erfolg. Und sie wollten einen Batteriehersteller für die Autoindustrie ansiedeln, was höchstwahrscheinlich auch gescheitert sein wird oder scheitern könnte. Deshalb die Frage, muss noch mehr staatliches Geld in die Großindustrie gesteckt werden oder sind es schlicht und einfach die schlechten Standortbedingungen in Deutschland?
Wir erleben tatsächlich im Saarland, dass das, was wir immer gesagt haben, jetzt Realität wird, nämlich dass die Strukturveränderung bei uns früher und heftiger sichtbar wird. Noch einmal verschärft durch den russischen Angriffskrieg und die Energiekrise, aber eben auch durch geopolitische Verschiebungen, die sich bei einem Land und auch einem Bundesland, das sehr exportorientiert ist und im Wesentlichen auch durch zwei Branchen geprägt sind, die besonderen Druck erfahren, gerade was die Transformation angeht, nämlich Stahlindustrie und Automobilindustrie, dort im schweren Fahrwasser ist. Das muss man einfach sagen und das soll man nicht schönreden. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht auswegslos. Und Sie haben die Beispiele genannt. Das Saarland war in der Lage, sich im internationalen Wettbewerb als Standort für Ansiedlungsgeschäfte durchzusetzen. Das ist erst einmal gut. Und das heißt aber auch, wenn die Rahmenbedingungen sich nochmal verbessern, dann sind und bleiben wir wieder erste Wahl. Das ist, glaube ich, erst einmal auch eine positive Nachricht. Was Wohlspeed angeht, ist es erstmal
also
nur
der
eine
Chip-Hersteller.
Der Chip-Hersteller ist es erstmal eine Verschiebung. Aber auch unabhängig davon, die Fläche, die wir dort erschlossen haben, ist auch durch die Wolfspeed-Ansiedlung nur zur Hälfte belegt und sie bleibt weiterhin hochattraktiv. Das hilft uns, sie ist infrastrukturell gut angebunden, sie ist an der Wasserstraße angebunden.
Aber brauchen, Entschuldigung.
Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man die notwendige Infrastruktur hat, dass man Flächen hat. Dafür haben wir gesorgt. Wir brauchen aber eben auch neben dem die Möglichkeit, dass mit dem, was man am Standort tut, am Ende auch Geld verdient. Das haben wir jetzt als Saarland nur bedingt in der Hand. Da reden wir vor allem über Strompreise, über Gaspreise. Und deshalb werde ich nicht müde zu sagen, dass wir dafür sorgen müssen, an diesem Standort muss es zu international wettbewerbsfähigen Bedingungen möglich sein, zu produzieren. Hier in Deutschland, das ist aktuell nicht der Fall. Und das ist die wichtigste Aufgabe, spätestens für die nächste Bundesregierung, dafür zu sorgen. Denn sonst nützen die tollsten Ansiedlungserfolge am Ende nichts.
Also das heißt, es liegt weniger an den Subventionen, sondern eher an den Standortbedingungen. Und was außer den Strompreisen könnte man denn noch verändern und verbessern?
Man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Subventionen brauchen. Dort, wo es zum Beispiel schneller gehen muss, als es ursprünglich mal geplant war. Das ist bei der Stahlindustrie der Fall. Dort werden die ganzen Investitionen nicht getätigt werden können, ohne dass wir es auch staatlich begleiten. Wir haben klare Vorgaben für den Klimaschutz. Ich glaube auch, da müssen wir dabei bleiben und sollten davon nicht Abstand nehmen, aber gucken, wie die Unternehmen es erreichen können. Das ist ja keine notleidende Industrie, sie ist hochinnovativ. Wir müssen ihnen halt jetzt nur helfen, es schneller zu machen, als es vorher auch geplant war. Aber am Ende muss dann, wenn die Investition getätigt worden ist, man mit dem Produkt international wettbewerbsfähig bleiben. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Wir haben gar nicht mal im Übrigen für jede dieser Ansiedlungen wahnsinnige viele neue Subventionen ausschütten müssen, sondern es gibt auch bisherige Förderrahmen, die allen zugänglich sind. Die haben wir eben nur klug miteinander verknüpft und konnten vor allem auch mit dem Thema Fachkräfte an unserem Standort überzeugen. Das ist Fluch und Segen zugleich, denn erkennbar ist, dass wir in Bestandsunternehmen und Industrien nicht mehr in der Lage sein werden, die gleiche Anzahl von Beschäftigten zu haben. Wenn ich daraus aber einen Vorteil entwickeln kann, wenn ich neue Unternehmen ansiedle, indem ich ihnen gut ausgebildete Fachkräfte anbieten kann und die nicht zwischendrin in die Arbeitslosigkeit fallen, dann habe ich, glaube ich, eine kluge Form der Transformation letztendlich auch gefunden, aber eine, die politisch begleitet werden muss. Wir müssen bei den Genehmigungen schneller werden. Wir brauchen aber eben auch die verlässliche Infrastruktur. Ich glaube, Deutschland hat es in der Vergangenheit immer ausgezeichnet, dass wir eine gute Infrastruktur hatten, dass wir zwar nicht die schnellsten in der Genehmigung waren, aber sie belastbar waren und dass wir hochinnovativ waren, sodass das Thema Produktivität hier eine Rolle gespielt hat. Damit konnten wir auch rechtfertigen, dass die Löhne ein Stück weit höher gewesen sind und wir nicht uns als Niedriglohnland anpreisen mussten. Aber dass dann zusätzlich noch die hohen Energiepreise dazukommen, das ist eben eins zu viel. Und bei der Infrastruktur und bei der Beschleunigung haben wir, glaube ich, an Boden verloren. Den müssen wir wieder zurückgewinnen. Zusammen mit besseren, wettbewerbsfähigen Energiepreisen können wir weiter ein Standort bleiben, an dem man gut verdienen kann, wo wir nicht auf Niedriglohn setzen müssen, aber vor allem damit hoch innovativ bleiben. Das kann gelingen, wenn man jetzt auf wirkliche Wachstumsimpulse in der Wirtschaft setzt und die richtigen Entscheidungen vor allem energiepolitisch trifft.
Sie haben es gerade schon mal angesprochen, in dem Nebensatz zumindest, Thema Klimaschutz. Die Bundesländer fordern über den Bundesrat die Bundesregierung auf, dass sie eben auf die EU einwirkt, um auch so ein bisschen die deutsche Automobilindustrie zu schützen. Und zwar Stichwort Verbrenner aus ab 2035, das wird in Frage gestellt. Und außerdem soll es eben keine Geldstrafen geben, wenn die deutschen Autohersteller die sogenannten Flottengrenzwerte beim CO2-Ausstoß überschreiten. Ist der Klimaschutz jetzt in dieser Wirtschaftskrise egal?
Absolut nicht, denn Gegenstand dieses Antrages ist es nicht, die Klimaschutzziele als solches in Frage zu stellen, aber die Politik so auszurichten, dass die Unternehmen in der Lage sind, sie zu erreichen. Und das ist eben ein maßgeblicher Unterschied. Es wäre jetzt für die Unternehmen eine glatte Überforderung, wenn wir auf dem Weg, sie zu milliardenschweren Strafzahlungen verdonnern würden, die sie leisten müssten, neben den Geldern, die sie in die Transformation stecken müssten. Das würde ihnen die Substanz entziehen, um diesen Transformationsweg eben zu gehen. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen. Wir wollen nicht das Ziel in Frage stellen. Im Übrigen will das die Wirtschaft selber auch nicht, weil sie sagen, wir wollen nicht ständig rein in die Kartoffeln, wieder raus aus den Kartoffeln, sondern wir wollen schon klare Ziele haben, aber wir wollen sie erreichen können. Und wir brauchen jetzt einen massiven Hochlauf der Elektromobilität. Deshalb braucht es auch Klarheit. Wir brauchen auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie sich denn für ein Auto entscheiden sollen. Aber bei einer Debattenlage, wo man selbst nicht weiß, was denn jetzt das Auto der Zukunft sein soll, trifft man diese Kaufentscheidungen auch nicht. Wir brauchen deshalb auch nochmal einen Kaufanreiz für Elektrofahrzeuge und wir brauchen einen massiven Ausbau der Infrastruktur. Denn funktionieren soll das mit dem Fahren natürlich auch.
Aber müsste man nicht klarer auch als Politik auf Elektromobilität setzen, wie man das beispielsweise in Norwegen gemacht hat, wo man erheblich weiter ist? Und wenn wir eben nach China schauen und dort werden die meisten deutschen Autos verkauft, dann steigt da eben massiv der Absatz von E-Autos an und die Deutschen sind schlicht und einfach nicht mit dabei. Reitet man da eigentlich nicht ein totes Pferd, wenn man sagt, ja weiter, das Verbrenner aus nach 2035 noch weiter nach hinten zu verschieben? Also ist nicht längst der Druck da, der marktwirtschaftliche Druck da, dass die Unternehmen in die Pötte kommen und eben diese Elektromobilität schneller umsetzen?
Wir müssen schneller werden und wir müssen klarer werden. An beidem hat es in der Vergangenheit gefehlt.
Klarer
auch von der Politik, dass es jetzt
dass es nicht um
die Frage geht, die Klimaziele in Frage zu stellen, sondern dass wir sie einhalten wollen. Das halte ich auch für notwendig, denn es ist ja richtig, das Klima verhandelt mit uns nicht. Wir haben im Saarland im Übrigen, um das zu sagen, ein großes Pfingsthochwasser gehabt. Andere Bundesländer hatten es auch. Wir haben das wärmste Jahr erlebt. Und wir können diese Logiken nicht voneinander trennen, sondern wir müssen es zusammenführen und müssen dann auch konsequent sein in dem, was wir politisch tun. Und nochmal sogar industriepolitisch, die Unternehmen, selbst der Verband der Automobilwirtschaft will ja kein Rollback, sondern sie wollen Klarheit, dass es bei den Zielen bleibt und dass darauf hingesteuert wird und dass dann aber auch die Rahmenbedingungen dafür gesetzt werden. Stichwort Ausbau der Infrastruktur. Da ist der Staat dann auch gefordert, in der nächsten Konsequenz das zu tun, was notwendig ist. Also ich plädiere klar dafür, wir müssen dort jetzt weiter nach vorne gehen und wir müssen für eine Beschleunigung auch sorgen, weil sonst bleiben die Unternehmen in der Hälfte stecken. Es haben sich viele auf den Weg gemacht, auch die Zulieferer. Und jetzt dürfen wir sie nicht an der Stelle verlassen, wo sie sich jetzt gerade mal auf den Weg gemacht haben. Dann können sie nämlich weder das eine noch das andere tatsächlich kraftvoll nach vorne bringen.
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD im Interview der Woche. Das Gespräch führte Uli Haug. Und noch einmal der Hinweis, dieses Gespräch ist vor dem Anschlag gestern Abend in Magdeburg aufgezeichnet worden. Deswegen kam das Thema auch nicht darin vor. Wir schauen nochmal aufs Wetter im Saarland zum Schluss. Der Regen hat sich im Moment ein bisschen verzogen, grau bleibt es trotzdem und am Nachmittag kommt von Luxemburg her neuer Regen auf. Der dehnt sich bis zum Abend über das gesamte Land aus. 4 bis 8 Grad sind heute drin. Morgen wird es wechselhaft, nur ganz vereinzelt mal Sonne, aber auch Schauer und sogar kurze Gewitter sind möglich. Im Laufe des Tages kann es auch in tieferen Lagen dann Schnee oder Graupelschauer geben. Dazu böiger bis stürmischer Wind und 1 bis 8 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Stefan Eising ist mein Name. Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Und über aktuelle Entwicklungen aus Magdeburg halten unsere SR-Info-Kolleginnen und Kollegen zur vollen Stunde Sie natürlich auf dem Laufenden. Jetzt atmen wir erstmal durch.